SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die israelische Regierung hat den Tod von Hamas-Chef Sinwar bestätigt. Der mutmaßliche Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023 sei schon am Mittwoch von israelischen Soldaten im Gazastreifen getötet worden, heißt es. Die Reaktionen über den Tod Sinwars fasst Verena Hartges zusammen.
Der Tod Sinwars markiere einen guten Tag für Israel, die Vereinigten Staaten und für die Welt, erklärte US-Präsident Biden. Der Hamas-Anführer sei verantwortlich für den Tod tausender Menschen gewesen. Frankreichs Außenminister Barrot sagte in einem Fernsehinterview, es werde nun ein neues Kapitel aufgeschlagen, das zum Frieden führen müsse. Bundesaußenministerin Baerbock forderte die Hamas auf, jetzt alle Geiseln freizulassen und die Waffen niederzulegen. Dagegen schrieb die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen auf X, der Tod von Sinwar werde den Geist des Widerstands stärken. Und die Hisbollah-Miliz im Libanon kündigte eine neue Eskalationsstufe im Kampf gegen Israel an.
Schnellere Abschiebungen von Geflüchteten, mehr Kooperation mit Ländern, aus denen Migranten kommen und entschlossenes Handeln auf allen Ebenen. Das fordern die 27 Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der am späten Abend in Brüssel zu Ende gegangen ist. Thomas Spickhofen berichtet.
Wir müssen da schneller werden, erklärte Bundeskanzler Scholz. Die irreguläre Migration müsse zurückgehen, sagte der Kanzler. Klar sei aber auch, dass die EU offen bleiben müsse für Zuwanderung, damit die Wirtschaft weiter wachsen könne. Von einer in die Tiefe gehenden Debatte ist in der Erklärung die Rede. Sehr konstruktiv fand Scholz die Diskussion. Umfassend nannte sie Kommissionschefin von der Leyen. Ausdrücklich heben die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ihre Solidarität mit Polen hervor, das an seiner Grenze zu Belarus das Asylrecht zum Teil aussetzen will. Polen wirft Belarus vor, gezielt Migranten an dieser EU-Außengrenze abzusetzen, um zu destabilisieren. In der Gipfelerklärung heißt es nun mit Bezug auf das polnische Vorhaben, besondere Situationen erforderten angemessene Maßnahmen. Migranten dürften nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden.
Der Streit um die Krankenhausreform ist offenbar noch nicht vorbei, auch nach dem Bundestagsbeschluss gestern. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann wirbt jetzt unter den Ländern dafür, die Reform in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Marisa Schönfuß mit den Hintergründen.
Er wolle die Reform nicht stoppen, aber sie im Sinne der Patienten besser machen, hat Laumann in der Rheinischen Post gesagt. Er befürchtet, dass viele Kliniken auf dem Land wegen der Reform schließen müssen. Das sehen die Gesundheitsminister in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen ähnlich. Auch sie hatten die Reform immer wieder kritisiert. Sie soll die Angebote der Kliniken besser bündeln. Einzelne Krankenhäuser sollen also weniger Kompetenzen haben. Nach dem Bundestagsbeschluss muss die Krankenhausreform noch durch den Bundesrat. Dort kann sie vom Vermittlungsausschuss zumindest kurzzeitig aufgehalten werden, wenn genug Länder mitziehen.
Auch in Baden-Württemberg wird über die medizinische Versorgung gestritten. Das Land brauche einen Krisengipfel, weil immer mehr Notfallpraxen geschlossen werden sollen. Den fordert die Ärztevereinigung Marburger Bund in einem Brief an Ministerpräsident Kretschmann. Einzelheiten aus Stuttgart von Christian Tusanka.
Diese Diskussion sei notwendig zum Wohle einer guten Versorgung der Patienten. Andernfalls befürchtet der Marburger Bund eine Verschlechterung der aktuell angespannten Lage in den Notfallaufnahmen. Angesichts der öffentlich gewordenen Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung sprechen die Ärzte von einem nie dagewesenen Einschnitt. Erst gestern hatten 18 Bürgermeister in einem gemeinsamen Brief an den Sozialminister davor gewarnt, dass die Notfallversorgung mit den aktuellen Plänen an die Wand gefahren werde.
Ein halbes Jahr lang haben mehr als 40 Firmen in Deutschland die Vier-Tage-Woche getestet. Wie es geklappt hat, wird heute vorgestellt. Die Uni Münster hat die Studie ausgewertet. Malte Dedecek.
Im Juli hatte schon einen Zwischenbericht gegeben. Da war rausgekommen, dass die Beschäftigten auch selbst viele Ideen eingebracht haben, um die Arbeitszeit sinnvoll zu verkürzen. Zum Beispiel wurden weniger interne Meetings abgehalten. Das Konzept 4 Tage arbeiten und 100% verdienen konnte allerdings nicht überall komplett umgesetzt werden. Viele Firmen haben die Arbeitszeit zum Beispiel nur um 10% verkürzt. Ähnliche Studien wie die jetzt in Deutschland hat es vorher schon in Großbritannien und den USA gegeben. Da hatte es größtenteils positives Feedback gegeben.
Schülerinnen und Schüler geraten offenbar immer häufiger wegen ihrer Religionen aneinander. Das zeigt eine Studie der Internationalen Hochschule Hannover, die dem WDR exklusiv vorliegt. Für die wurden Lehrerinnen und Lehrer befragt. Jede und jeder Dritte hat schon mal solche Konflikte mitbekommen, über alle Religionen hinweg. Jakob Rhein.
Besonders häufig tauchen in der Studie aber Beispiele rund um den Islam auf. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass Schüler anderen ihren Glauben aufzwingen oder dass muslimische Schüler sich darüber aufregen, wenn andere nicht fasten oder sich zu freizügig kleiden. Ein Viertel der Befragten berichtet sogar schon mal islamistische Einstellungen erlebt zu haben. Allerdings, das sind keine dokumentierten Fälle, sondern ist allein die Wahrnehmung des Schulpersonals. Die wissenschaftliche Studie gibt einen Einblick in ein bislang wenig erforschtes Feld, ist aber nicht repräsentativ für ganz Deutschland.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken, immer wieder Regen und wenig Sonne bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es sind Herbstferien in Rheinland-Pfalz, daher beschäftigen wir uns in dieser Woche jetzt noch ein letztes Mal mit dem Thema Reisen. Wir haben bereits darüber gesprochen, was die beliebtesten Herbstreiseziele sind und was eigentlich aus dem sogenannten Flugscham geworden ist. Ob die Menschen immer noch zurückhaltender sind bei Flugreisen, um das Klima zu schützen. Heute soll es um das Thema Caravaning gehen. Die Corona-Pandemie hat der Campingbranche ja einen historischen Boom beschert. Im Wohnwagen oder Wohnmobil konnte man allein durch die Gegend touren. Die Ansteckungsgefahr war deutlich geringer als im Hotel. Und wegen geschlossener Grenzen konnte man nicht weit wegfliegen. Nun ist Reisen wieder uneingeschränkt möglich, wie in der Vor-Corona-Zeit. Was ist aus dem Caravaning-Boom geworden? Darüber habe ich gesprochen mit Ingo Wagner, Chefredakteur der Fachzeitschrift Caravaning. Während der Pandemie haben die Reisemobil- und Wohnwagenhändler ja enorme Gewinnzuwächse gehabt. Wie sehen die Zahlen aktuell aus?
Aktuell beruhigt sich der Absatz von Reisemobilen und Caravans deutlich. Wir sind nach diesem Boom, den Sie eben angesprochen haben, aktuell wieder auf normalem Niveau, möchte ich es mal sagen, angekommen. Was bedeutet, dass auch die Preise, die deutlich gestiegen waren aus diversen Gründen, die wir alle kennen, Energiepreise und Co. Wir können jetzt also wieder auf Normalpreisniveau zurückkommen. Wir haben auf den großen Messen die ersten Rabatte wieder entdeckt, Pakete und Ausstattungen, die man jetzt zum Sonderpreis dazu bekommt. Also der Markt beruhigt sich, was für Kundinnen und Kunden bedeutet, dass die Preise auch wieder leicht fallen.
Es gibt ja im Bereich Camper und Wohnmobile, Wohnwagen ein riesiges Angebot, vom Mini-Caravan bis zum Luxusliner und zu Expeditionsmodellen. Haben sich die Vorlieben seit der Pandemie in irgendeiner Form verändert?
Ja, wir können entdecken, dass die Campingbusse, also die kompakteren Fahrzeuge, wieder etwas weniger nachgefragt werden zugunsten der größeren Fahrzeuge. Was unserer Meinung nach auch ein bisschen daran liegt, dass die Campingbusse, obwohl sie etwas kompakter sind, im Preis deutlicher angezogen hatten als die großen, die aufgebauten Fahrzeuge, die Sie angesprochen haben. Da scheint sich gerade etwas wieder zu mehr Platz und Komfort zu entwickeln. Unter Druck steht der Wohnwagen. Das hat mehrere Gründe. Da ist natürlich, der Wohnwagen ist insgesamt zwar günstiger, aber dadurch waren die Preiszuwächse prozentual höher. Caravans richten sich mehr an Familien. Familien haben große Herausforderungen aktuell und von daher hat sich der Wohnwagen ein bisschen beruhigt. Aber die Branche hat trotzdem nicht geschlafen und auch viele neue Ansätze und Modelle gezeigt, zum Beispiel besonders leichte und variable Caravans, die sie also auch mit kompakteren Zugfahrzeugen mit in den Urlaub nehmen lassen oder auch Elektrofahrzeuge. Also die Branche, die bewegt sich da schon und versucht also diesen geänderten Anforderungen schon auch Antworten zu geben.
Wegen der erhöhten Nachfrage gab es ja in den Corona-Jahren große Lieferschwierigkeiten. Müssen denn Kunden, die jetzt einen Camper neu kaufen, immer noch monatelang darauf warten?
Nein, also die Höfe der Händler, die sind gut gefüllt. Wir haben von allen Fahrzeugkategorien eigentlich immer genug Fahrzeuge da. Das ist unsere Erfahrung. Das heißt, aktuell ist die Auswahl groß und man kann ohne große Wartezeit sein Wunschmodell bekommen.
Wie sieht's denn auf dem Gebrauchtmarkt aus? Verkaufen viele Leute ihren Camper gerade, weil sie nach Corona lieber wieder in die weite Welt fliegen, weil es wieder geht?
Das hatte sicherlich einen Einfluss. Das sind jetzt aber keine Zahlen, wo man sagt, also der Gebrauchtmarkt würde überschwemmt von jungen Gebrauchtfahrzeugen. Der ein oder andere und die ein oder andere wird sich das sicher überlegt haben und das Fahrzeug wieder angeboten haben. Dadurch, dass wir bei den Neufahrzeugen einen so großen Boom hatten, hat auch der Markt für Gebrauchtfahrzeuge angezogen. Auch der beruhigt sich wieder. Das Angebot wird größer. Die Preise sinken auch da. Zwar etwas langsamer. Aber der Markt ist aktuell gut bestückt und man kann also sowohl neu als auch Gebrauchtfahrzeuge wieder aus dem Vollen schützen.
Das sagt Ingo Wagner, Chefredakteur der Fachzeitschrift Caravaning.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
US-Präsident Biden ist zu einem Kurzbesuch in Berlin eingetroffen. Sein Flugzeug landete am späten Abend. Was heute auf dem Programm steht, erklärt Berlin-Korrespondent Georg Schwarte.
Auf dem Programm für den 46. US-Präsidenten ein Empfang mit militärischen Ehren am Vormittag im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier will Biden dort für seine Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen den höchsten deutschen Orden verleihen. Kanzler Scholz, den Biden anschließend im Kanzleramt zu Gesprächen treffen wird, lobte schon vorab Bidens Beitrag zum transatlantischen Verhältnis. Biden habe das aus einem tiefen Verständnis für die Bedeutung dieser Beziehungen vorangetrieben und so auch die NATO nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammengeschmiedet, so der Kanzler. Am Nachmittag werden dann im Kanzleramt außerdem der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer erwartet. Gesprächsthemen auch dort, neben dem Ukraine-Krieg, die Lage in Nahost. US-Präsident Biden kündigte direkt nach seiner Landung in Deutschland an, dass US-Außenminister Blinken in den kommenden Tagen erneut nach Israel reisen werde. Es sei Zeit, dass der Krieg ende und die Geiseln nach Hause gebracht würden.
Der Bundestag entscheidet heute über eine Verschärfung der Asylregelungen und einiger Sicherheitsgesetze. Ziel des sogenannten Sicherheitspakets ist eine bessere Terrorabwehr. Sabine Henkel.
Das Sicherheitspaket ist höchst umstritten, auch in den Fraktionen von SPD und Grünen. Einigen Abgeordneten gehen die Maßnahmen im Asylrecht zu weit. Vor allem, dass Schutzsuchende in bestimmten Fällen keine Sozialleistungen mehr bekommen sollen. Und zwar dann, wenn Deutschland nicht für ihr Asylverfahren zuständig ist, sondern ein anderes EU-Land und dieses Land bereit ist, den oder diejenige zurückzunehmen. Außerdem soll der Schutzstatus aberkannt werden, wenn ein Flüchtling in seine Heimat reist, um zum Beispiel die Familie zu besuchen. Denn das, so argumentiert die Bundesregierung, widerspricht dem Fluchtgrund, in der Heimat großer Gefahr ausgesetzt zu sein. Die Kritiker des Gesetzes meinen, dass die Sicherheit in Deutschland mit diesen Maßnahmen nicht verbessert wird. Im Gesetzentwurf steht außerdem, dass auf öffentlichen Festen und in Bussen und Bahnen in der Regel keine Messer mehr mitgenommen werden dürfen. Den Sicherheitsbehörden werden darüber hinaus mehr Möglichkeiten eingeräumt, Terroristen aufzuspüren, etwa durch den Abgleich biometrischer Daten.
Heute startet der Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig. Vorab hat die Grüne Jugend in Baden-Württemberg von ihrer Mutterpartei gefordert, sich wieder auf ihre Kernthemen zu konzentrieren. Sie wirft ihr vor, einen politischen Mittelkurs zu fahren, der verantwortlich für die schlechten Umfrage- und Wahlergebnisse sei. Katharina Fuß.
Auf dem Bundeskongress wird auch der neue Bundesvorstand der Grünen Jugend gewählt. Ende September war die gesamte Bundesspitze zurückgetreten. Der Vorstand war unzufrieden mit der Ausrichtung der Mutterpartei. Die kritisiert auch die Grüne Jugend in Baden-Württemberg. Die Grünen müssten aufhören, sich rechten Positionen anzunähern, heißt es. Auch die Grünen in der baden-württembergischen Landesregierung hätten sich für Verschärfungen in der Asylpolitik ausgesprochen. Das sei falsch und würde nur die rechten Parteien stärken, so die neue Landesvorsitzende der Grünen Jugend, Tamara Stoll. Sie fordert, ihre Partei müsse weg vom Mittelkurs und sich wieder mehr auf die Themen Klimaschutz und soziale Sicherheit konzentrieren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist Weltmenopausetag, der Tag also, an dem weltweit auf die Wechseljahre der Frau und die damit zusammenhängenden Probleme aufmerksam gemacht werden soll. Was hat das mit der CDU und ihrem Chef Friedrich Merz zu tun? Das erzählt uns Lissi Kaufmann.
Friedrich Merz hat ein Frauenproblem. Oder sagen wir fairerweise, die CDU unter Friedrich Merz hat eines. Auf der Beliebtheitsskala weiblicher Wähler rangiert der schlaksige 1,98 Meter Mann mit der ausgedünnten Kurzhaarfrisur ziemlich weit hinten. Vor allem bei den jungen Wählerinnen ist der Umfragen zufolge fast chancenlos. Bei den älteren Damen scheint er sich aber Hoffnung zu machen. Könnte man zumindest meinen, denn seine Unionsfraktion hat für heute ein Thema auf die Tagesordnung des Bundestages setzen lassen, das vor allem jene Frauen ansprechen dürfte. Es geht um die Menopause. Die Union fordert eine nationale Strategie, ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Wechseljahre der Frau. Im Antrag ist von einem bedeutsamen Lebensabschnitt die Rede, der mit physischen, psychischen und sozialen Veränderungen einhergeht. Die Union, eine Partei der Frauenversteher? Nicht ganz. Zutrauen will Merz dem weiblichen Geschlecht nämlich nicht allzu viel. Zwingende Geschlechterparität im Kabinett, das hat er gerade deutlich gemacht, lehnt er ab. Er warnt vor krassen Fehlbesetzungen. Also genau das, was viele junge Wählerinnen laut Umfragen in ihm als Kanzler sehen würden.
Gedanken von Berlin-Korrespondentin Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.